freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich weiß nicht, wer sich von euch erinnert. Letztes Jahr am 5. März, wir haben gerade auf der Autofahrt nochmal überlegt, am 5. März letzten Jahres war ich zum ersten Mal hier und damals noch mit meiner Frau im Unwissen, dass sie da schon schwanger gewesen sein muss. Und dann haben wir 3 Tage später herausgefunden, dass es dann so ist. Und jetzt heute haben wir unsere Tochter mitgebracht. Genau. Ich brauche zu Beginn der Predigt einen Freiwilligen, der mal kurz bereit ist, mit nach vorne zu kommen. Okay.
Mit Bibel oder ohne?
Ohne Bibel. Schön, dass du da bist. Ja. Wie heißt du denn?
Gudrun.
Gudrun.
Ja.
Ich weiß, das fragt man eigentlich nicht. Ich frage es jetzt trotzdem. Wie alt bist du, Gudrun?
Oh, 64, sag's mal.
64. Was machst du beruflich oder bist du schon glücklich früh verrentet?
Nein, bin ich noch nicht. Ich muss noch 2,5 Jahre arbeiten, bis ich meine Rente kriege. Ich lebe jetzt momentan von Witwenrente. Mein Mann ist schon vor 9 Jahren verstorben. Ich bin Hausmeister und Gärtnerin.
Cool.
Hausmeisterin und Gärtnerin, ja genau.
Welche Hobbys hast du oder wie verbringst du gerne deine Freizeit?
Oh, ja, Hobby, ja, das ist so, gemischt, also vieles habe ich. Fahrradfahren, wenn ich dazu komme. Im Garten arbeiten macht mir auch Freude, also deswegen auch Gärtnerin, ja, und ja, spazieren gehen gehe ich auch, wandern gehe ich auch noch, ja, so alles noch, was körperlich noch mich fit macht, ja, was ich noch machen kann.
Ja.
Ja, das macht mir Freude. Das,
ja, schön.
Ja.
Ja, danke dir, Gudrun, dann habe ich dich schon mal ein bisschen kennengelernt, ich weiß nicht, wer jetzt was Neues von euch erfahren hat.
Ja.
Aber vielen Dank dir, das war's schon.
Ja, danke. Ich wollte noch sagen, Wesel ist meine Heimatstadt.
Ah, ja, cool. Das ist natürlich eine wichtige Info, also die nehme ich gerne mit.
Das verbindet uns.
Ja, auf jeden Fall. Welche Fragen muss ich stellen, um zu erfahren, wer du bist? So, also das war ja jetzt im Grunde so eine Grundlage, ne? Kenne ich Gudrun jetzt? Also das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Oft, wenn ich irgendwo in einer Gruppe von Personen unterwegs bin, die ich vielleicht nicht so gut kenne, und wir dann Fragen stellen, ja, was machst du denn beruflich? Wolltest du schon immer Pastor werden? Wo hast du studiert? Wie groß ist deine Gemeinde? Und dann kommen so Fragen, die wir uns stellen, vielleicht zum Aussehen, zur Profession, zu Erfolgen, die ich gemacht habe, vielleicht so ein paar kuriose Ereignisse, die man mal fragt, hey, was ist das Verrückteste, was du in deinem Leben gemacht hast? Vielleicht fragt man nach der Familie, also ich habe euch ein bisschen was erzählt, wir sind zu dritt inzwischen. Und am Ende glauben wir vielleicht, dass wir die Person ein bisschen kennen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, kenne ich Gudrun jetzt wirklich? Wahrscheinlich nicht. Also wir haben jetzt eine Grundlage, auf der wir irgendwo aufbauen können und nach dem Gottesdienst irgendwo das Gespräch weiterführen können und uns besser kennenlernen können. Aber die Frage, die ich mir stelle und die ich uns heute stellen will, ist, was macht eigentlich den Kern unseres Seins aus? Was macht den Kern unserer Identität aus? Welche Fragen muss ich dir stellen, um wirklich zu erfahren, was meine Identität ist? Vielleicht merkst du schon, die Frage, ob die Fragen uns weitergeholfen haben, ist rhetorisch. Wahrscheinlich führt die uns nicht so ganz wirklich zum Kern unserer Identität. Aber was wäre, wenn du das nächste Mal, wenn dich jemand fragt, antworten würdest, ich bin Kind Gottes? Also wenn du irgendwo in einer Gruppe unterwegs bist, wo du vielleicht die Leute nicht kennst und die fragen dich, hey, wer bist du denn? Und du sagst, ich bin Kind Gottes. Ich glaube, das ist herausfordernd, da kommt man erstmal wahrscheinlich nicht mit klar und muss dann viel erklären und im Gespräch so einiges irgendwo noch aufarbeiten. Aber ich möchte dich damit hineinnehmen und uns die Frage stellen, ob es nicht manchmal viel mehr so ist, dass wir uns darüber definieren, was wir tun, vielleicht manchmal auch, wie wir aussehen und was wir erreicht haben. Und jetzt kommt eben dann die Frage, die ich dir mitgebracht habe. Was passiert denn mit deiner Identität, wenn du nicht die Erfolge in den Mittelpunkt stellen kannst und das, was du erreicht hast, sondern wenn manchmal Misserfolge oder Brüche in deinem Leben passieren und plötzlich die Beschreibung davon geprägt ist? Und dann eben die zweite Frage, was, wenn du beim nächsten Mal antwortest, hey, ich bin Tochter Gottes, ich bin Sohn Gottes, ich bin Kind Gottes. Was macht das mit deiner Identität? Und an der Stelle will ich mit dir in den Bibeltext einsteigen, der uns die Frage danach vielleicht ein Stück weit heute beantwortet, den wir alle kennen. Also das ist kein Text, den ihr noch nie gehört habt, da gehe ich mal von aus. Ich lade euch ein, dass wir Lukas 15 gemeinsam aufschlagen und uns ein ziemlich bekanntes Gleichnis von Jesus angucken. Du kannst auch hier vorne mitlesen, wenn du magst, das geht auch. Also Bibeltext aus Lukas 15 ab Vers 11. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätten stillen können. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und dieser sah ihn schon von Weitem kommen und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. In der Beschäftigung mit dem Bibeltext bin ich an diesem einen Vers hängen geblieben, der da zweimal auftaucht in dem Text. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und wenn wir uns den Satz genauer angucken, diesen Vers, dann besteht er irgendwie aus zwei Teilen. Der erste Teil dieses Verses ist vielleicht einer, den wir häufig aufgrund der Situation, die da irgendwo beschrieben wird, nachvollziehen können. Er beschreibt so ein Stück weit die Faktenlage. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ja, der Sohn hat irgendwie das Ziel verfehlt. Er hat Misserfolg in seinem Leben erlebt. Er hat sehr wahrscheinlich schlechte Entscheidungen getroffen, die ihn in die Situation bringen, in der er gerade da ist. Und das lässt sich irgendwo nicht wegreden. Aber dann kommt der zweite Teil von diesem Satz, der hier irgendwie so wie so eine Schlussfolgerung daherkommt und wo der Sohn sagt, auf der einen Seite, ja, ich habe mich falsch verhalten und ich ziehe jetzt die Schlussfolgerung, deshalb bin ich es nicht mehr wert, dein Kind, dein Sohn genannt zu werden. Und ich glaube, bin überzeugt davon, dass diese Schlussfolgerung gefährlich ist und dass diese Schlussfolgerung eine Lebenslüge in der Identität dieses Sohnes ist, die sich da aufgebaut hat. Er fängt nämlich an, seinen Wert darüber zu definieren, was er leistet oder was er falsch gemacht hat oder was er eben nicht geleistet hat. Er bemisst seinen Wert gegenüber dem Vater an Erfolgen und Misserfolgen in seinem Leben. Er stellt seine Identität in Frage. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber mir passiert das manchmal. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns umgucken und wo unser Wert vielleicht danach definiert wird, wie viel wir zum Bruttoinlandsprodukt des Landes beitragen. Oder wir leben in einer Gesellschaft, wo unser Wert sich vielleicht danach bemisst, wie viele Follower auf Instagram ich habe. Wir leben in einer Gesellschaft, wo, wenn man in einer gewissen Position ist, manchmal ein Fehler sofort so öffentlich bestraft wird, dass es keine Chance mehr gibt, irgendwo da rauszukommen. Und dann kommt die Schlussfolgerung: Ich bin gut und wertvoll, wenn ich Gutes erreiche. Und umgekehrt ist die Schlussfolgerung: Ich bin schlecht und wertlos, wenn ich Dinge nicht erreiche und wenn ich Misserfolge habe. Und plötzlich definiert unser Tun unsere Identität. Dabei spricht die Bibel uns eine bedingungslose Annahme als Kinder Gottes durch Jesus und durch den Vater zu. Hast du dich bei diesem Gedankenmuster schon mal erwischt? Bei diesem Denken, dass da irgendwo sich so eine Lüge aufbaut, genau wie bei diesem Sohn? Und weil dieser Sohn dieser Lüge Glauben schenkt, dass sein Wert sich über sein Tun definiert, zieht er nun die Konsequenz und sagt: Okay, wenn das so ist, dann muss ich irgendetwas tun, um bei meinem Vater wieder Gunst zu erlangen. Und ich werde jetzt Tagelöhner. Ich werde für meinen Vater arbeiten, bis er mich wieder als sein Kind aufnimmt. Seine Liebe und Annahme sind davon abhängig, wie viel ich jetzt als Tagelöhner aufbringen kann, um bei ihm wieder die Gunst zu erlangen. Ein Tagelöhner wurde, und das gibt es ja teilweise immer noch, wird am Ende seines Arbeitstages für das bezahlt, was er geleistet hat. Für nicht mehr und nicht weniger. Und wenn er mehr geschafft hat, dann hat er mehr bekommen. Und wenn er weniger geschafft hat, dann hat er weniger bekommen. Und der Sohn glaubt nun, dass er genau auf diese Art und Weise die Liebe seines Vaters wieder zurückkaufen kann. Und schon bevor er sich auf den Rückweg gemacht hat, wir lesen das ja, dass er sich schon Gedanken macht auf dem Weg, was er seinem Vater sagen wird und welches Angebot er ihm jetzt machen kann. Die Frage ist: Erwische ich mich manchmal bei so einem Gedankenspiel gegenüber Gott? Vielleicht weiß ich genau, dass ich wieder irgendwas getan habe, was Gott nicht gefällt, und überlege mir schon im Gebet vorher, was ich Gott jetzt irgendwo als Angebot machen könnte, damit alles wieder gut ist. Lieber Gott, hey, du siehst, was ich heute wieder alles falsch gemacht habe. Ich nehme mir vor, morgen irgendwie mehr Gutes zu tun, mehr Bibel zu lesen, für meine Mitmenschen besser da zu sein, als ich es heute geschafft habe. Bitte vergib mir, zeig mir deine Liebe. Amen. Das ist doch anstrengend, oder? Und irgendwie auch ein Stück weit entwürdigend, zumindest wenn wir so weit gehen, wie wir das bei dem Sohn erleben, in dem Gleichnis. Wie lieblos wäre das, wenn Gott genau so mit uns umgehen würde? Wenn er das verlangen würde, wie anstrengend wäre dieses Bild von einem angeblich liebenden Gott, wenn ich als Tagelöhner Gottes am Ende des Tages meinen Lohn für die erfolgreichen Dinge bekomme und am nächsten Tag für mein Versagen wieder um 5 Uhr aufstehen muss, weil ich irgendwo wieder, keine Ahnung, in die Stadt gehen muss und Bibel lesen muss und noch mehr beten muss. Klar, das ist alles gut und richtig. Aber die Frage ist: Aus welcher Motivation heraus mache ich das? Und das ist die Gefahr, dass ich aus dieser Lüge heraus, dass meine Identität über mein Tun definiert wird, dass ich dieser Lüge Glauben schenke und aus einem falschen Verhalten, aus einer falschen Motivation heraus meine Identität gegenüber Gott ableite. Glücklicherweise geht das Gleichnis noch weiter. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Vater unterbricht seinen Sohn mitten in der großen Rede, zu der er gerade ausgeholt hat. Den ganzen Heimweg darüber hat er sich Gedanken gemacht, was er dem Vater sagt, und wahrscheinlich war es mehr als der eine Satz, den wir da lesen, aber der Vater springt da mitten rein und unterbricht ihn und sagt: Moment, mein Sohn, ich muss mal eben mit meinen Dienern sprechen, holt ihm das beste Gewand, holt ihm den teuersten Ring, den Siegelring, und holt ihm schicke Schuhe. Was kann das bedeuten? Das Großartige an der Bibel ist, dass wir ja immer wieder Parallelstellen finden können, die uns einen Aufschluss darüber geben, wofür Dinge symbolisch stehen können. Und ich möchte mit euch einen Text angucken aus Jesaja 61. Jesaja 61, die Verse 10 und 11. Und dort steht: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Same im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Das, was der verlorene Sohn hier empfängt, ist pure Liebe und pure Annahme seines Vaters. Was heißt das? Wenn er diesen Mantel übergelegt bekommt, dann heißt das erstens, die Schuld deiner Vergangenheit ist nicht mehr das, was dich definiert und ausmacht. Die Schuld deiner Vergangenheit wird überdeckt mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Ein solcher Mantel, wie wir den da auch im Jesaja-Brief, im Jesaja beim Propheten lesen können, ist ein Zeichen von großer Würde. Ein solcher Mantel ist ein Zeichen für die Identität der Person, die darin steckt. Und meistens war solch ein Mantel ein Zeichen für Könige oder Priester. Und jetzt in dieser Bibelstelle, in diesem Gleichnis, sagt Jesus: Und dieser Mantel gehört dem Sohn in dem Gleichnis, weil der Vater ihn gerecht gesprochen hat, weil Gott ihn gerecht gesprochen hat. Du darfst den königlichen und priesterlichen Mantel des Heils anziehen, den Mantel der Gerechtigkeit, und der definiert deine Identität neu. Du bist gerecht gesprochen. Und zweitens, die Wunden deiner Vergangenheit werden geheilt. Es ist eben nicht nur der Mantel der Gerechtigkeit, sondern auch der Mantel des Heils. Ein Mantel, der die Wunden und Verletzungen der Vergangenheit überdeckt. Vielleicht nicht sofort zu einer kompletten Gesundung führt, aber der Mantel liegt darüber und ist ein Schutz, damit das Heilen seine Zeit bekommen kann, um wirklich gut voranzugehen. Damit kein Schmutz und kein Dreck mehr in diese Wunde kommen kann. Und dann ist die Schlussfolgerung: Deine Identität ist die eines geliebten Kindes. Deine Identität ist nicht das, was du tust, sondern das, was der Vater über dich sagt. Wenn du dich mit Kindererziehung beschäftigst oder beschäftigt hast, oder vielleicht wirst du es noch irgendwann tun, dann ist es wichtig, dass du dein Kind nicht nur lobst und ihm Nähe und Geborgenheit schenkst, wenn es etwas Tolles getan hat, sondern auch einfach mal so. Und ganz besonders dann, wenn es einen Fehler gemacht hat. Denn das Schlimmste, was du tun kannst, ist, ein Kind mit Ignoranz und Ablehnung zu bestrafen. Eine Sache, die die Identität und die Entwicklung eines Kindes langfristig negativ beeinflussen kann. Ehrlicherweise, also wenn ich mir Thea angucke, dann muss ich sagen, ehrlicherweise trägt Thea gerade nicht sonderlich viel zum Haushalt bei. Außer, dass wir jetzt gerade im Moment aufpassen müssen, seit 2 Wochen krabbelt sie und wir müssen alles in Sicherheit bringen und alles, was irgendwo in greifbarer Nähe ist, wird umgeworfen und die Schubladen werden noch nicht ausgeräumt, aber das wird auch nicht mehr lange dauern. Aber nur weil ich jetzt mehr Arbeit habe, oder vor allen Dingen Laura, und mehr dafür sorgen muss, dass irgendwo das, was anfällt, wieder beseitigt wird, heißt das doch nicht, dass ich ihr weniger Aufmerksamkeit oder sogar weniger Liebe schenke, oder? Oder dass ich noch verlange, dass Thea jetzt endlich doch langsam mal mithelfen könnte. Nein, natürlich nicht. Ich zeige ihr meine Liebe, meine Zuneigung, Laura umso mehr, so oft ich das schaffe. Und ihre Identität als unsere Tochter hängt nicht von ihrer Leistung ab. Und genauso wenig hängt die Identität von dir und von mir als Kind Gottes nicht von unserer Leistung ab. Denn der Vater gibt dir den Mantel der Gerechtigkeit und des Heils. Du bist gerecht gesprochen und du darfst Heilung erfahren an Körper und Seele. Und dann gibt es noch eine letzte spannende Bibelstelle, die auch nochmal diesen Mantel der Gerechtigkeit mit aufgreift. Aus Sacharja 3. Und er ließ mich den hohen Priester Joshua sehen, der vor dem Engel des Herrn stand, und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und der Herr sprach zum Satan: Der Herr wird dich bedrohen, Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, bedroht dich. Ist dieser nicht ein Holzscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Und Joshua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und der Engel antwortete und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt ihm die schmutzigen Kleider ab. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und bekleide dich mit Feierkleidern. Hier kommen noch einmal zwei spannende Dinge zusammen. Zum einen das, was der verlorene Sohn erfahren hat auf seinem Weg nach Hause. Da ist nämlich die Stimme des Anklägers, von der plötzlich die Rede ist. Die Stimme, die dir sagt: Ich bin es nicht wert. Spannenderweise in diesem Bibeltext kommt die Stimme der Anklage von der rechten Seite. Wer sitzt nochmal zur Rechten Gottes? Jesus. Manchmal kommt die Stimme der Anklage und die Stimme Jesu aus derselben Ecke. Und manchmal fällt es uns schwer, das zu unterscheiden. Manchmal kommt diese Stimme und ich weiß nicht, ist das gerade Jesus, der mich irgendwie ermahnt und hinweist, oder ist es die Stimme der Anklage, die mich runterziehen will und mal die Identität klein macht. Aber wenn du darüber weißt, dass der Satan der Ankläger ist, dann kannst du in Zukunft ganz schnell entlarven, was dahinter steckt. Nämlich dann, wenn deine Identität als Kind Gottes in Frage gestellt wird. Deine Identität als freigesprochen, als gerechtgesprochener in Frage gestellt wird, dann ist es die Stimme des Anklägers, die da kommt. Und dann kommt der Punkt, wo wieder die Feierkleider ins Spiel kommen. Und Gott sagt: Ich ziehe dir die Feierkleider an. Nehmt die schmutzigen Kleider weg. Das ist nicht das, was im Mittelpunkt steht, sondern wir wollen gemeinsam den Sieg Gottes, den Sieg Jesu über den Teufel, über den Satan feiern. Ich möchte dich und mich einladen, immer wieder zu lernen, der Stimme Jesu zu vertrauen und die Stimme des Anklägers zu entlarven. Die Stimme des Anklägers links liegen zu lassen und sagen zu können: Nein, Jesus ist das Fundament meines Lebens. Jesus ist das Fundament meiner Identität. Er schenkt mir den Mantel der Gerechtigkeit und des Heils. Und wir könnten noch weitergehen: Er steckt mir sogar den Siegelring an den Finger und lässt mich teilhaben an seinem Erbe. Und er gibt mir neue Schuhe, damit ich in seinen Fußspuren unterwegs sein kann. Amen.